Ja, ganz herzlichen Dank für die schönen Lieder vom Chor. Die haben mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auch, dass wir heute beginnen dürfen mit dieser Vortragsreihe, mit dieser Evangelisation hier in Ortenburg. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich einfach die Gelegenheit habe, euch das Evangelium so mitzuteilen. Ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen! Schön macht ihr das. Wir haben noch eine ganze Woche Zeit, das richtig zu üben, dass das richtig laut und frisch wird. Ja, ich darf vielleicht einige Dinge sagen zu meiner Person, also gar nicht, wie ich heiße oder wo ich herkomme. Ich komme zwar aus dem Rheinland, aber ich bin eigentlich gebürtiger Österreicher, obwohl man das gar nicht mehr hört, aber ich bin immer noch Österreicher. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Frau jetzt in Ortenburg eine Woche sein darf und ich bin so dankbar über die Gastfreundschaft, die uns schon seit gestern Abend hier so umgeben hat. Heute Morgen, stellt euch vor, gab es bei uns frische Landeier. Das kennen wir im Rheinland gar nicht, frische Eier aus der Region, aus Bayern. Also wir sind sehr dankbar für alles, was ihr im Vorfeld schon vorbereitet habt und ich freue mich auch über alle Gäste, die hier sind, die nicht nur zur Gemeinde gehören, sondern die einfach mal schauen wollen, was denn hier so abgeht. Und ich darf vielleicht am Anfang sagen, dass ich mir die Freiheit rausnehme, euch in dieser Woche immer bei den Botschaften, euch alle zu duzen. Nicht, dass ihr denkt, das wäre plumpe Vertraulichkeit, aber ich möchte gerne die Botschaft so persönlich wie möglich in euer Herz hineinrufen. Und wenn wir hinterher ins Gespräch kommen, werde ich euch zeigen, dass ich weiß, was ich gehört. Dann werde ich euch alle siezen, es sei denn, ihr erlaubt mir auch weiterhin, das Du zu gebrauchen. Und ich freue mich auch über die Begrüßung von Peter, dass er mich als Referenten vorgestellt hat. Und das ist keine Korrektur, weil er das ja auch gut und richtig meint, aber für mich persönlich ist es immer ein Referent, ist jemand, der hat sich irgendetwas angeeignet, irgendein Wissen angeeignet und der referiert jetzt darüber. Und das tue ich nicht, sondern das, was ich euch heute und auch in diesen Tagen vortragen werde, davon bin ich zutiefst in meinem Herzen überzeugt. Das ist also nicht etwas, was ich angelernt habe mir, sondern was ich in meinem Leben seit jetzt in diesem Jahr 50 Jahre, dass ich mit dem Herrn Jesus leben darf, ganz bewusst in einer persönlichen Beziehung. Das, was ich erfahren habe. Und das will ich weitergeben. Und deswegen freue ich mich auch über die Botschaft, die wir im Lied gerade gehört haben. Und ich muss euch das einfach mal sagen, weil ich sehr viel unterwegs bin in den letzten Jahren eigentlich als Evangelist und habe viele Chöre gehört. Und auch Chöre, die 50 oder 60 Mann stark sind und so weiter. Ja, und die auch wunderschön gesungen haben. Aber ihr mit einer relativ kleinen Zahl habt einfach so schön gesungen, dass man jedes Wort verstehen konnte. Und vor allen Dingen, was ich nicht so oft sehe, ihr habt wirklich so alle fröhlich aus der Wäsche geguckt. Und das ist so gut, weil ich glaube, der Nietzsche hat mal gesagt, um an einen Erlöser zu glauben, müssten die Erlöster ausschauen. Und manchmal wundere ich mich, wenn ich ja Chöre vor mir stehen sehe, die singen über die Freude in dem Herrn Jesus und gucken aus der Wäsche, als wenn sie drei Messer im Rücken stecken haben. So, aber ihr macht das wirklich sehr schön und ich freue mich auf alle Abende. Werdet ihr jeden Abend singen? Wunderbar, freue ich mich jetzt schon drauf. So, und noch einige Dinge, die ich ankündigen darf. Wir haben draußen in dem Flur einen langen Schriftentisch von Missionswerk Heukelbach mitgebracht, auf dem ist alle Literatur kostenfrei. Ihr dürft von allem reichlich mitnehmen. Also zum selber lesen, aber auch zum Weitergeben. Und damit ihr euch nicht so ein dickes Paket unterm Arm klemmen müsst, haben wir auch Tüten dabei. Natürlich aus Papier, nicht aus Plastik. Wir achten da drauf bei Heukelbach. Und dann packt ihr die Tüten voll und nehmt die mit nach Hause. Und wenn einer von den Stapeln mal ein bisschen kleiner wird, dann brauche ich nur bei uns im Werk anzurufen, also am nächsten Tag Nachschub da. Also macht davon Gebrauch. Alles dürft ihr mitnehmen, nur die Tische müssen hier bleiben. Weil das gehört den Geschwistern hier in Ortenburg und mit denen will ich mir das nicht verderben. So, und das werde ich an jedem Abend tun, ich habe zwei Dinge nach vorne geholt. Einmal für die Christen hier im Saal, ein Andachtsbuch, das haben wir voriges Jahr veröffentlicht, das ist auch kostenfrei, das heißt Neue Kraft für jeden Tag. Und zwar ist das ein Gang durch das Markus-Evangelium. In einem halben Jahr jeden Tag einen kleinen Abschnitt weitergehen im Markus-Evangelium. Auf eine etwas jüngere, frischere Art vorgetragen von einem Bruder, den ich seit vielen Jahrzehnten kenne und schätze, aus Norddeutschland, Erik Juncker. Das dürft ihr gerne mitnehmen. Aber auch alle anderen Sachen, schaut euch einfach darauf auf dem Schriftentisch einmal um. Und dann zum Thema von heute Morgen habe ich dieses Heft nach vorne geholt. Das heißt, Jesus, unsere einzige Chance. Weil nicht nur heute, aber heute in besonderer Weise, eigentlich die ganzen Tage über, ist der Herr Jesus immer der Mittelpunkt der Verkündigung. Er ist der Mittelpunkt auch dieser Gemeinde. Da steht es auch. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und hier haben wir ein Heft, in dem dreht sich jeder Artikel nur um den Sohn Gottes. Die zweite Person der Gottheit, wie man so im landläufigen Stil sagt, womit man aber nicht irgendwie eine Rangfolge festlegen möchte. Erste Person ist der Vater, die zweite der Sohn und die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, sondern eher deswegen nennt man sie zweite und dritte Person, weil wo immer die drei zusammen irgendwo auftauchen in der Heiligen Schrift, werden sie in dieser Reihenfolge genannt. Das ist keine Wertigkeit, sondern einfach so, wie die Schrift es uns sagt. Und hier haben wir viele Artikel, viele Aufsätze und auch interessante Dinge, die einfach mit dem Namen Jesus zu tun haben. Nehmt euch dieses Heft bitte mit und lest es in Ruhe euch durch. Das ist auch ein sehr schönes Heft, auch für Gläubige, also für die echten Christen. Und dann darf ich darauf hinweisen, dass alle Botschaften heute Morgen und die ganze Woche über, alle Botschaften werden aufgezeichnet auf CD. Und ihr habt zwei Möglichkeiten, die zu bestellen. Einmal, wenn ihr etwas länger bleibt nach der Veranstaltung, gibt es gleich schon die ersten CDs, die werden sofort nach der Botschaft gebrannt, die könnt ihr dann gleich schon mitnehmen. Wo können wir die mitnehmen? Da stehen die drin, da kann sich jeder bedienen. Wenn da was drin steht, darf mitgenommen werden. Dort auf dem Mischpult steht ein kleines Kästchen, da dürft ihr euch bedienen. Oder ihr könnt draußen im Flur, ist ein kleiner Bistrotisch, da liegen diese Karten drauf. Wenn ihr diese Karte ausfüllt, da könnt ihr auch von einer CD 10 Stück bestellen, wenn ihr sie weitergeben wollt. Also die sind auch alle kostenfrei. Alle CDs sind kostenfrei. Ich vermute auch bei euch da hinten auf auch kostenfrei. Ja, ich muss da sicherheitshalber fragen, weil manche nehmen dann 95 Cent oder was. Aber bei Heukelbach ist alles kostenfrei. Bedient euch, schreibt eure Adresse darauf und kreuzt an, ob ihr eine Audio-CD haben wollt. Da ist also immer ein Vortrag auf einer CD, die kann man auf jedem Gerät abspielen. Oder ob ihr eine MP3-CD haben wollt. Da könnt ihr alle Vorträge dann auf einer CD bekommen. Aber dazu muss man ein extra Abspielgerät haben, einen MP3-Abspieler oder im Computer. Und wenn du nicht weißt, ob du einen MP3-Player zu Hause hast, dann frag deinen Enkelsohn. Die kennen sich damit bestens aus, die sagen gleich zu dir, Opa, lass die Finger weg. Das hast du nicht. Dann bestellt euch die Audio-CD. Die könnt ihr überall reinschieben, wo CD draufsteht. Die spielen überall. Und ihr könnt dann, wenn ihr die weitergeben wollt, auch so viele bestellen, wie ihr möchtet. Wir liefern die euch kostenlos zu euch nach Hause. Ich nehme dann diese Karten mit und die werden dann bei uns im Tonstudio, im Missionswerk werden die dann hergestellt und die bekommt ihr nach Hause frei geliefert. Also macht davon Gebrauch, entweder dort drüben gleich mitnehmen oder bestellen, wenn ihr mehr braucht, um sie weiterzugeben. So, ich glaube, ich habe jetzt schon alles gesagt, was zu sagen ist, und wir kommen jetzt schon zum Thema von heute Morgen. Die Botschaft der drei Kreuze, so haben wir es überschrieben. Und wir wissen ja alle, wir leben in einem christlichen Land, dass wir mindestens einmal im Jahr in einer ganz konzentrierten Form über das, was dort in Jerusalem vor 2000 Jahren passiert ist am Kreuz, wo wir über dieses Kreuz nachdenken und davon hören, in den Kirchen oder wo auch immer. Mindestens einmal im Jahr erinnern wir uns daran, dass der Herr Jesus, dass Jesus Christus an einem Kreuz gestorben ist. Aber wir haben manchmal gar nicht so viel Zeit, uns Gedanken zu machen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Was denn so die Hintergründe sind, beziehungsweise was sich da sonst noch nebenbei ereignet hat auf diesem letzten Weg ans Kreuz. Und ich halte das schon für ganz wichtig, dass wir da einfach mal uns einige Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie sich das entwickelt hat in diesen letzten Stunden, bevor der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Und deswegen will ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen und will euch einfach mal erzählen, was da so gewesen ist. An diesem Donnerstag, also den feiert die Christenheit als den sogenannten Gründonnerstag, da war eine Menge Dinge passiert in Jerusalem. Zum Beispiel war der Herr Jesus mit seinen Jüngern, mit den Aposteln zusammen. Das war die Gelegenheit, wo er ihnen die Füße gewaschen hat, um ihnen ein Beispiel zu hinterlassen, wie sie sich gegenseitig dienen sollten. Und dann an diesem Abend, Judas war noch dabei, bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus das Passa gefeiert hat mit den Jüngern, dass dieses jüdische Mahl, Festmahl, in Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei Ägyptens. Und dann am Ende dieses Passafestes hat der Herr Jesus etwas Neues eingeführt, nämlich das, was wir allgemein in der Christenheit als das Abendmahl oder das Gedächtnismahl bezeichnen. Aber bevor er das dann eingeführt hat, war diese Episode mit Judas, dem Mann, der ihn verraten sollte. Und Judas verließ die Gemeinschaft der Apostel. Und dann hat der Herr Jesus mit den Jüngern das Brot gebrochen, hat dieses Gedächtnismahl, wo er seinen Jüngern gesagt hat, esst alle davon, trinkt alle davon zum Gedächtnis an das, was jetzt passieren wird. Nun wir, die wir das tun an den Sonntagen, wir wissen, dass das geschehen ist und wir tun das im Gedächtnis daran, was der Herr Jesus damals getan hat. Und am Ende, das war so üblich damals, ging dann der Herr Jesus mit seinen Jüngern, und das war sicherlich schon 11 Uhr abends an diesem Donnerstag, spät in der Nacht, da gingen sie gemeinsam zu dem Ölberg. Das war ein beliebter Ort für den Herrn Jesus, wo er sich ab und zu zurückgezogen hat, um zu beten. Und auf dem Weg dorthin passierten auch noch einige Dinge. Zum Beispiel hörten die Jünger, wie jetzt plötzlich der Herr Jesus auf dem Weg anfing, zu seinem Vater im Himmel zu reden. Und wenn ihr wissen wollt, was er da zu seinem Vater im Himmel geredet hat, dann schlagt die Bibel auf und lest das Johannesevangelium Kapitel 17. Man nennt das allgemein das hohe priesterliche Gebet, wie der Herr Jesus zu seinem Vater redet und die Jünger hören zu, wie er den Vater im Himmel bittet, auf seine Jünger aufzupassen, also auf die echten Christen aufzupassen. Und dann kommen sie zu dem Garten Gethsemane und der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt ihr hier, ich aber und die drei, mit denen er öfter enger zusammen war, Jakobus, Johannes und Petrus, wir wollen ein Stückchen weiter in den Garten hineingehen und da will ich beten. Und dann ist der Herr Jesus an einen Punkt gekommen, wo er auch zu den Dreien gesagt hat, bleibt hier und wacht mit mir. Denn er ist sehr beängstigt, weil der Herr Jesus, das dürfen wir nie vergessen, als er hier auf der Erde war, er war nicht nur der Sohn Gottes, er war nicht nur Gott in Person, Gott in Menschengestalt, sondern er war gleichzeitig auch wahrer Mensch. Mit allen Gefühlsregungen, so wie wir. Er kannte Angst. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er in allen Dingen in gleicher Weise versucht worden ist wie wir. Allerdings ist er nie einen Schritt zu weit gegangen. Er ist nie in Sünde gefallen. Er war sündlos, aber er hatte Angst, er war geängstigt. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, bleibt ihr hier, betet mit mir, wacht mit mir. Und dann ging er weiter und dann fiel er auf sein Angesicht und betete zu seinem Vater im Himmel und flehte ihn an, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch, der jetzt vor mir steht, vorübergeht, dann lass ihn vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er ordnete sich also dem Willen Gottes unter, weil das der einzige Weg war, um die Möglichkeit zu schaffen, dass wir Menschen zu Gott zurückkommen können. Weil zwischen uns Menschen und Gott steht, wir haben es eben in der Begrüßung schon gehört, die Sünde. Wie eine unüberwindbare Kluft. Aber dann kam, und ich will es nicht zu lange ausführen, man könnte darüber selber stundenlang noch nachdenken und reden, dann kam der Augenblick, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern kam, sie waren dann mehrmals eingeschlafen, er weckte sie und dann sagte er, steht auf, denn jetzt nahen die Jetzt naht der, der mich verraten wird. Und dann sah man unten am Fuß des Hügels sah man eine riesen Menschengruppe mit Fackeln und Stöcken und Schwertern bewaffnet. Die kamen da gab es ja keine Laternen, also Kram. Die kamen dann diesen Berg herauf, diesen Ölberg herauf, und an der Spitze von ihnen ging Judas, der 3 Jahre lang in allernächster Nähe alles erlebt und gehört hatte, was mit dem Herrn Jesus zu tun hatte. Und Judas hatte den Leuten, die mit ihm waren, um Jesus zu verhaften, er hatte ihnen ein Zeichen gegeben, weil er wusste, na, wenn so viele Leute jetzt kommen, ihn zu verhaften, und dann sind die Jünger noch dabei, das gibt einen Tumult, das gibt ein Riesendurcheinander. Und dann wissen die Soldaten nicht, wen sollen sie jetzt im Dunkeln greifen, weil alles dunkel war. Es war Mitternacht, es war vielleicht schon 1 Uhr morgens. Und deswegen sagte der Judas, wenn wir oben sind, ich werde gleich zu dem hingehen und den ich küssen werde, der ist es, den greift. Und so hat er es auch gemacht. Judas kommt mit dieser großen Menge bewaffneter Männer und er geht gleich zu dem Herrn Jesus und gibt ihm einen Kuss. Und der Herr Jesus sagt zu dem Judas, Freund, wozu bist du gekommen? Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und ich sage euch eins, der Herr Jesus war anders, als wir in vielen Stellen sind. Wenn der Herr Jesus sagt, Freund, dann meinte er das auch. Ich glaube, dass der Herr Jesus dem Judas noch einmal die Hand hinhielt, um ihm die Gelegenheit zu geben, umzukehren von diesem Weg. Aber er hat es nicht getan, und so ließ sich der Herr Jesus dann von den Männern binden und er ließ sich hinunterführen nach Jerusalem, in die Stadt. Das war sicherlich schon 1-2 Uhr in der Früh, stockfinster. Ganz Jerusalem schlief wahrscheinlich, bis auf das Haus des hohen Priesters, in das sie kamen. Da war alles hell erleuchtet. Die haben auf ihn gewartet in der Nacht, weil Israel stand unmittelbar vor dem großen Fest des Passas, und im Anschluss an dieses Passafest feierten die Juden sofort das Fest der 7 Tage ungesäuerte Brote. Also ein langes, großes Fest war, und aus aller Welt kamen die Juden nach Jerusalem, um am Tempel zu feiern. Und die Obersten der Juden wollten den Fall Jesus erledigen. Der sollte aus dem Weg geschaffen werden. Und so wundert es uns nicht, dass die schon warteten, dass sie ihn brachten. Und dann steht der Herr Jesus vor dem Hohen Rat, vor dem Synedrium. Große Hektik, mitten in der Nacht. Und man hat den Herrn Jesus 3 Jahre seines öffentlichen Dienstes beobachtet, Tag und Nacht, um etwas zu finden, was man ihm vorwerfen könnte, wo er gegen das Gesetz Mose verstoßen hat. Hat man aber nichts gefunden, weil der Herr Jesus völlig sündlos war. Und deswegen hat man Zeugen bestochen, ihnen Geld gegeben, dass sie etwas Falsches aussagen. Und dann haben die Zeugen sich gegenseitig widersprochen, und da war das alles dahin, und der hohe Priester, der die ganze Versammlung geleitet hat, der war in einem Dilemma. Was mache ich jetzt? Die Zeugen haben sich widersprochen und wir wollen ihn wegkriegen. Deswegen steht er auf und stellt sich vor den Herrn Jesus und fragt den Herrn Jesus, bist du der Sohn Gottes? Und der Herr Jesus antwortet ihm, ja, ich bin's. Und dann schrie der hohe Priester laut auf und zerriss seine Kleider und rief, wir brauchen keine Zeugen mehr, ihr habt alle gehört, wie er Gott gelästert hat. Er hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Aber sie haben den Herrn Jesus schuldig gesprochen, aber sie konnten ihn nicht zu Tode bringen, weil sie unter Fremdherrschaft standen, unter der Herrschaft Roms. Und da war der Prokurator Pilatus, der Statthalter von Jerusalem und Judäa, der konnte nur Todesurteile fällen. Und deswegen brachten sie den Herrn Jesus noch in der Nacht, vielleicht um 5 Uhr morgens, brachten sie ihn zum Haus, zum Palast des Pilatus. Und sie ließen den Herrn Jesus hineinbringen, und Pilatus wurde wahrscheinlich wach durch den Tumult draußen auf der Straße, und dann steht der Herr Jesus vor ihm und der Pilatus redet mit dem Herrn Jesus. Und er fragt den Herrn Jesus unter anderem, bist du der König der Juden? Er wollte das wissen, er wollte das aus dem Mund des Herrn Jesus hören. Weil wenn er das wirklich ist, dann würde er sich zum Feinde Cäsars machen. Weil es gibt nur einen Kaiser, den Cäsar. Und der Herr Jesus antwortete ihm, du sagst es, dazu bin ich in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und daraufhin sagt dann Pilatus zu ihm diesen bekannten Spruch, was ist denn Wahrheit? Und ich glaube, für Pilatus war die Wahrheit da, wo die Mehrheit ist. Da, wo er sich die größten Vorteile versprach. Er hörte auf das Volk. Wenn sie schrien, weg mit ihm, wir wollen ihn nicht, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, dann war er zwar in seinem Herzen davon überzeugt, dass er unschuldig ist, denn dreimal sagt der Pilatus zu den Juden, ich finde keine Schuld an ihm. Tut ihr nach euren Gesetzen mit ihm. Und dann drängen die ein, auf ihn ein. Er will Jesus loswerden. Und dann denkt er sich vielleicht, naja, die werden vielleicht davon ablassen, sein Leben zu fordern, wenn ich ihn bestrafen lasse, wenn ich ihn geißeln lasse. Und so hat der Pilatus den Herrn Jesus freigegeben, dass die Soldaten ihn nehmen und ihn geißeln. Und Geißelung, liebe Freunde, in der Mitte von 600 Soldaten, eine ganze Schar, das sind 600 Mann, das war ein Stadion, da waren die Ränge voll, die Leute haben gejohlt, die Soldaten haben sich einen Spaß gemacht, den Herrn Jesus zu verspotten, ihn mit Fäusten zu schlagen, seinen Bart auszureißen und dann haben sie ihn mit einer Flaknum, das ist ein Stock, der ist etwa 60 cm lang und dann am Ende des Stockes sind 6 bis 9 Lederriemen und an jedem Leder, an jedem Riemen am Ende ist ein Stück Metall oder ein Stück Knochen eingeflochten und damit schlug man ihn auf den Rücken und bei jedem Schlag riss man Fleischstücke aus. Ich beschreibe das deswegen so detailliert, liebe Freunde, damit uns bewusst wird, was der Sohn Gottes bereit war, für uns Menschen auf sich zu nehmen, weil er litt und er starb für uns. An unserer Stelle. Und das alles gehörte zum Plan Gottes, weil schon 700 Jahre vorher, bevor das passierte, 700 Jahre vorher, musste der Prophet Jesaja aufschreiben, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Und 1000 Jahre vorher schreibt der König David, auch ein Prophet Gottes, er schreibt, sie haben meinen Rücken durchpflügt. Das hat der Geist Gottes ihm eingegeben, weil das alles zum Plan Gottes gehörte. Und dann kommt die Dornenkrone und Pilatus bringt den Herrn Jesus mit der Dornenkrone und wenn wir in den Evangelien lesen, wie das alles abgelaufen ist, die Bibel, die beschreibt das alles sehr nüchtern und sachlich, gar nicht so emotional irgendwie aufgebauscht, wie das heute vielleicht Nachrichtensprecher tun würden, sondern ganz sachlich, wir können das nachlesen. Sie setzten eben die Krone auf das Haupt, die Dornenkrone und schlugen mit einem Rohr auf seinen Kopf. Da drangen die Dornen tief in die Kopfhaut und in die Augenbrauen ein und blutüberströmt hat Pilatus dann den Herrn Jesus vor die Menschenmenge draußen vor dem Palast geführt und hat mit dem Finger auf ihn gezeigt und hat gesagt, siehe der Mensch. Und hatte gedacht, dass sie jetzt ablassen, sein Leben zu wollen. Aber die Volksmenge schrie noch lauter, sie schrien noch lauter. Als wir ihn sahen, sagt der Jesaja 700 Jahre vorher, als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Und ich sage euch, liebe Freunde, wenn der Herr Jesus so vor uns stehen würde, so blutüberströmt, wir würden uns alle umdrehen. Weil uns allen schlecht würde vor so einem Elend. Und wir hätten sofort verstanden, was der Prophet Jesaja da gesehen hat. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Das war der Herr Jesus. Aber das Volk schrie trotzdem noch laut, weg, weg, kreuzige ihn. Sie waren damit nicht zufrieden, mit dem, was man mit dem Herrn Jesus getan hat. Und dann haben sie den Herrn Jesus hinausgeführt, um ihn zu kreuzigen. Und sie legten ihn auf das Kreuz. Und Kreuzigung ist verbunden mit unsagbaren Schmerzen. 1000 Jahre vorher prophezeit der König David im Psalm 22, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das hat David niedergeschrieben, da gab es so etwas wie eine Kreuzigung noch überhaupt nicht. Trotzdem war das in Gottes Plan und er schrieb es schon nieder. Oder der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher, er schreibt, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Er war zerschlagen um unsere Sünden willen. Und dann richtete man, nachdem der Herr Jesus angenagelt war an dieses Kreuz, richtete man das Kreuz auf und dann hängt der Herr Jesus zwischen Himmel und Erde. Warum? Die Bibel sagt es uns durch den Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Da hing der Herr Jesus jetzt, der Sohn Gottes, in unsagbaren Qualen. Aber das Volk, das um ihn herum stand, sie waren immer noch nicht befriedigt. Sie spotteten immer noch weiter. Sie riefen, steige doch herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Und der Herr Jesus hätte herunterkommen können. Er hatte die Macht dazu. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich brauchte nur ein Wort zu sagen und mein Vater im Himmel würde mir Legionen Engel schicken. Und das sind mächtige Engelwesen, das sind mächtige Wesen. Wir lesen im Alten Testament, da hat ein Engel ein assyrisches Heer von 185.000 Mann erledigt. Ein Engel. Der Herr Jesus hätte sich Legionen Engel holen können. Aber es gehörte zum Plan Gottes. Gott und der Herr Jesus, sie hatten diesen Plan festgelegt, weil es die einzige Möglichkeit für uns Sünder ist, zurückzukommen zu dem heiligen Gott. Also nicht die Nägel haben ihn dort oben am Kreuz gehalten, sondern es war die Liebe zu dir und zu mir. Aber der Herr Jesus war nicht der Einzige, der dort gekreuzigt wurde. Und das ist ja unser Thema heute Morgen. Er war nicht der Einzige. Es standen drei Kreuze auf dem Hügel Golgatha. Es wurden nämlich mit ihm zwei Schwerverbrecher gekreuzigt. Zwei gefährliche Kriminelle. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein, die uns in der Bibel berichtet wird. Und die finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 23, ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm gekreuzigt zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes. Nun, wir wissen aus der Schrift, aus dem, was wir gerade gelesen haben, dass einer der beiden Verbrecher letztendlich gerettet wurde und der andere nicht. Der eine ging ins Paradies und der andere ging in die Hölle. Das lesen wir in der Bibel, in Gottes Wort. Und der ins Paradies ging, der hörte kurz vor dem Tod, kurz bevor er dieses Leben verließ, hörte er die Worte des Herrn Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte heute Morgen euch etwas über diesen Mann erzählen, den der Herr Jesus mit ins Paradies genommen hat. Um 9 Uhr morgens, so lesen wir das in der Bibel, wurden diese fluchenden und schreienden und sich wehrenden Räuber, diese Verbrecher, aufs Kreuz gelegt und sie wurden mit langen Nägeln festgenagelt. Ja, wir finden manchmal solche großen Gemälde von großen bekannten Malern, in denen die Kreuzigung anders dargestellt wird. Da sehen wir den Herrn Jesus, wie er in dem Kreuz an der Mitte hängt. In der Regel sehen wir ihn dort sehr ordentlich mit einem ordentlichen Lendenschurz ans Kreuz genagelt und rechts und links die beiden Verbrecher, die hängen dort und sind nur angebunden. Aber die Römer hatten gar keine Veranlassung, irgendwelche Unterschiede zu machen. Die wurden alle angenagelt. Ich glaube, dass die Maler aus Respekt vor dem, was der Herr Jesus in Besonderheit getan hat, nur ihn gemalt haben als jemand, der gekreuzigt war und die anderen eben weniger, etwas tiefer stehend. Nein, die Römer hatten keinen Unterschied, die wurden alle angenagelt und hingen dort. Kreuzigung war und ist eine der schrecklichsten Hinrichtungsarten, die sich Menschen jemals ausgedacht haben. Und das Besondere an dieser ungeheuer lange hinziehenden Hinrichtung, das waren die Qualen, die man den Verurteilten zufügen wollte. Nämlich der Tod trat nicht durch die Wunden, durch die Nägel ein. Da entstand sofort ein unmittelbar hohes Wundfieber. Und deswegen hören wir auch, und die Bibel redet über diese Dinge sehr sachlich, gar nicht irgendwie mystisch, sondern ganz sachlich berichtet uns die Bibel, wie der Herr Jesus schrie, mich dürstet. Da merken wir etwas von diesem Fieber, was in seinem Körper wütete. Und der Tod trat eigentlich ein durch Ersticken, weil der Oberkörper des Gehängten nach vorne fällt und dann der Brustkasten zugeschnürt wird und die keine Luft kriegen zum Atmen und deswegen müssen die sich auf ihren Füßen, auf den Nägeln aufstützen, um tief Luft zu holen. Und dieser Todeskampf dauerte in der Regel tagelang. Tagelang hingen die dort und kämpften gegen den Tod. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel, und ihr könnt das alles nachlesen, was ich euch erzähle, ist alles in der Bibel verbrieft. Ich denke mir nichts aus. Und dann an diesem Freitagnachmittag kommt dann Josef von Arimathea zu dem Pilatus und bittet den Pilatus, ob er den toten Leib des Herrn Jesus vom Kreuz abnehmen darf, um ihn zu begraben. Und dann lesen wir von Pilatus, Pilatus wunderte sich, dass er schon tot sein soll. Weil der wusste, dass der Tod am Kreuz nicht innerhalb von 12 Stunden geschieht. Und deswegen schickt Pilatus einen Soldaten an die Kreuze hinaus. Und der Soldat hat eine Eisenstange bei sich und damit zertrümmert der Soldat den beiden Verbrechern rechts und links, die noch mit dem Tod kämpfen. Er zertrümmert ihnen die Schienenbeine, damit die sich nicht mehr aufrichten können zum Luftholen und dadurch schneller ersticken und sterben. Und dann kommt der Soldat zu dem Mann in der Mitte und der sieht sofort, der ist tot. Dem brauche ich die Beine nicht zu zerbrechen. Und deswegen nimmt er nur seine Lanze und bohrt seine Lanze in seine Seite und Blut und Wasser fließt heraus. Und der Soldat hat, ohne es zu wissen, Prophetie Gottes erfüllt, die 1000 Jahre vorher schrieb, an meinem Gesegneten wird kein Knochen zerbrochen. Also den Verurteilten wurden die Kleider vom Leib gerissen und sie hingen dort völlig nackt. Nur das Blut von ihren Wunden bedeckte ihre Körper. Und es war eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis sie sterben würde. Und über jedem der 3 Kreuze stand die Beschuldigung auf einem Brett. Wahrscheinlich zur Abschreckung für die, die da vorbeigingen. Über den beiden Räubern links und rechts neben dem Herrn Jesus, da stand Mörder und Dieb. Dass das die Ursache war, warum man sie hier hingerichtet hatte. Aber über dem Kreuz in der Mitte stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Was wissen wir sonst noch? Was wissen wir von dem Mann, der, ich sage einfach mal, rechts neben dem Herrn Jesus hing? Das steht nicht in der Bibel. Das habe ich jetzt einfach mir so vorgestellt. Auf der richtigen Seite neben ihm hing dieser Verbrecher, mit dem der Herr Jesus ins Paradies gehen wollte. Was wissen wir von diesem Mann? Außer, dass er ein Räuber war, was wissen wir sonst noch von ihm? Also von der Bibel wissen wir nicht viel über sein Leben, als nur das, was an diesem Morgen auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems passiert ist. Wir wissen, dass er dort an ein Kreuz genagelt wurde. Wir wissen, dass man ihm später, etwas später von einem Soldaten die Beine zerschlagen würde, damit sein Tod schneller eintritt. Und so wechselte er vom Leben zum Tod. Aber das ist doch eine entscheidende Frage, liebe Freunde. Wohin ging er, nachdem er gestorben war? Die Bibel sagt uns, dass dieser Verbrecher auf direktem Weg ins Paradies ging. Ja, der Herr Jesus sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber was hat dieser Mann getan, um mit ihm ins Paradies zu gehen? Das ist doch eine entscheidende Frage. Was hat er gemacht? Wer von uns möchte denn nicht ins Paradies kommen? Wer von uns möchte nicht in den Himmel kommen? Doch wohl jeder. Und deswegen wollen wir genau aufpassen, was dieser Verbrecher getan hat, um mit dem Herrn Jesus ins Paradies zu gehen, weil auch wir alle in den Himmel kommen wollen. Und wenn wir das wollen, dann sollten wir es so machen wie dieser Verbrecher. Weil der ist in den Himmel gekommen und wir wollen dahin. Aber bevor ich euch jetzt sage, was er getan hat, um ins Paradies zu gehen, will ich euch etwas erzählen, was er nicht getan hat. Und er ist trotzdem in den Himmel gekommen. Weil das sehr, sehr wichtig für uns ist, gerade in unseren Tagen in der sogenannten Christenheit. Ich will euch sagen, was der Mann nicht getan hat und ist trotzdem in den Himmel gegangen. Also erstmal, dieser Mann wurde nicht getauft. Der wurde auch nicht konfirmiert oder ist auch niemals zur Heiligen Kommunion gegangen. Er war kein Mitglied von irgendeiner Kirche und er ging auch nirgendwo zur Sonntagsschule. Nirgendwo. Also hatten diese Dinge auch nichts damit zu tun, dass er ins Paradies ging. Er hatte auch keinem Priester seine Sünden bekannt, obwohl eine ganze Reihe von Priestern direkt vor dem Kreuz standen. Hat er nicht getan, obwohl die da waren. Er konnte auch keinerlei Bußwerke verrichten, um zu zeigen, dass ihm seine Sünden in seinem Leben alle Leid getan haben. Dazu hat er gar keine Gelegenheit mehr, keine Gelegenheit mehr. Er konnte auch kein moralisch einwandfreies Leben vorweisen. Und er bat auch nicht die Mutter Jesu, für ihn einzutreten im Himmel, obwohl die Mutter Jesu direkt vor dem Kreuz stand. Er rief auch nicht die Heiligen an, obwohl mindestens der heilige Johannes vor dem Kreuz stand. Hat er nicht getan. Und deswegen sage ich dir, lieber Freund, wenn du auf diese Dinge baust, um in den Himmel zu kommen, dann muss ich dich einfach von der Bibel her ernstlich warnen. So schaffst du es nicht. Das sagt nicht ich. Ich würde mir nicht wagen, etwas solches auszudenken. Das sagt Gottes Wort. Wenn du dich darauf verlässt, was ich gerade aufgezählt habe, das hat dieser Verbrecher nicht getan. Und er ist trotzdem in den Himmel gekommen. Der Räuber hat das alles nicht getan und trotzdem sollte er am selben Tag mit dem Herrn Jesus ins Paradies gehen. Aber was hat er denn gemacht, das ihn diesen Weg freigemacht hat in den Himmel? Er war ein Mensch auf dem Weg zur Hölle, als er plötzlich die Wahrheit erkannte, die neben ihm hing, an dem Kreuz in der Mitte. Er hörte zum Beispiel von den Feinden des Herrn Jesus das Evangelium. Ja, er hörte das Evangelium. Die anderen, die schrien, andere hat Jesus gerettet. Ja, das hat er gehört. Und ich sage euch, genau das ist das Evangelium. Jesus rettet. Das ist die frohe Botschaft. Jesus rettet. Das war ja auch der Grund, warum der Herr Jesus überhaupt Mensch geworden ist. Seht mal, erinnert euch daran, was ihr noch so im Kopf habt von der Geburt des Herrn Jesus. Als Maria schwanger war, vom Heiligen Geist empfangen. Das war für den Josef eine schwere Zeit, als er merkte, Maria, seine Verlobte, mit der er noch nie zusammen war, sie ist plötzlich schwanger. Das war eine sehr schwere Zeit. Für einen Mann das zu akzeptieren, was sie ihm gesagt hat. Das war so schwer für Josef, dass Gott es für nötig achtete, dass er einen Boten sandte, der dem Josef in der Nacht begegnete in einem Traum, in einer Vision, und dieser Bote, dieser Engel Gottes, der sagte zu dem Josef: Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also, da haben wir den Auftrag. Das war der Grund, warum der Herr Jesus gekommen ist, um Menschen zu retten. Also offensichtlich ging dieser Satz, den dieser Verbrecher von den Feinden des Herrn Jesus gehört hat, andere hat er gerettet. Der Satz ging dem Verbrecher offensichtlich gar nicht mehr aus dem Kopf. Und er hat sich an den Herrn Jesus gewendet und das hat ihn an diesem schrecklichen Ort auch gerettet. Und obendrein empfing er noch die sofortige Gewissheit seiner Errettung, dass der Sohn Gottes zu ihm sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber wir wollen noch mehr über den Mann nachdenken. Dieser Mann, der war also, das wissen wir, das ist klar, der war ein sterbender Mann. Der wusste, dass seine Zeit abgelaufen war. Für den gab es keinen Ausweg mehr und das war ihm auch völlig klar. Wisst ihr, seine Uhr war abgelaufen und er stand, oder besser sollte ich sagen, er hing an der Schwelle des Todes. Und ich sage euch, heute leben die meisten Menschen in unserer Gesellschaft so, als ob sie noch eine Ewigkeit vor sich hätten. Keiner macht sich Gedanken darüber, dass der nächste Atemzug der letzte sein könnte. Keiner macht sich da Gedanken drüber. Und das war immer schon so. Das war auch schon zu Zeiten des römischen Philosophen Seneca so. Der lebte in der Zeitenwende, also so um das Jahr 1, also der lebte 4 vor Christus bis 60 oder so nach Christus. Und der sagte einmal: Wir beklagen uns immer, dass unsere Tage zu kurz sind und wir keine Zeit haben, aber wir leben so, als würden sie niemals enden. Das könnte morgen in der Zeitung stehen, also im Feuilleton, ja, so als unsere Maßgabe. So leben wir auch. Genauso leben wir auch, wie vor 2000 Jahren schon. Dabei wären wir gut beraten, auf die Bibel zu hören, liebe Freunde, weil die Bibel sagt im Hebräer 9, dem Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Und Mose, er schreibt, und wir haben das überliefert, im Psalm 90, Vers 12, da sagt er: Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die Leute einfach über ihr Leben nachdenken und über die Länge oder die Kürze ihres Lebens. Denn das ist doch Fakt und ich bitte dich, zieh das mal mit in Betracht. Du bist im Grunde genommen nur einen Herzschlag oder nur einen Atemzug oder ich könnte auch sagen, du bist nur einen Autounfall weit von der Ewigkeit weg. Und die hört nie mehr auf. Und Gott hat dir dein Maß Zeit, was er dir geschenkt hat, er hat es dazu gegeben dir, damit du dich in diesem Maß Zeit, das Gott dir gegeben hat, damit du dich entscheidest, wo du die Ewigkeit zubringen willst. Und darum geht es, dass du die richtige Entscheidung triffst. Nein, du wirst von mir in dieser Woche niemals auch nur annähernd etwas hören, du musst irgendwo Mitglied werden. Nie. Dazu wäre Rudi Joas nie zu gewinnen. Ja, ich mache Werbung, aber für keine Gemeinde. Und so lieb die Gemeinde auch hier ist und wie die mich empfangen hat, ich mache keine Werbung für die Gemeinde. Ich mache Werbung, aber für eine Person, für den Herrn Jesus. Und ich weiß, das deckt sich genau mit den Vorstellungen, mit den Wünschen auch dieser Christen, die sich hier versammeln. Damit sage ich nichts, dass Gemeinde nicht wichtig ist, im Gegenteil, extrem wichtig, aber wir rufen zu dem Herrn Jesus. Du kommst in den Himmel nur durch eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Und deswegen, das Erste, was wir sehen bei diesem Verbrecher ist, er gab zu, dass er zu Recht dort am Kreuz hängt. Das ist schon sehr bemerkenswert. Er gab zu, dass er schuldig ist. Er wusste, dass er jetzt das empfängt, was er verdient hat. im Vers 40, was wir gelesen haben, da lesen wir, wie er zu seinem Kollegen auf der anderen Seite hinüberruft. Und das war nicht leicht für ihn, weil es war Tumult auf dem Hügel Golgatha. Da war keine andächtige Stille wie in einer Kathedrale, sondern da war Leben. Da schrien die Leute, da fluchten die Verbrecher und die Leute spotteten vor dem Kreuz und so weiter. Und er musste sich anstrengen, als er laut hinübergeschrien hat: Wir befinden uns im selben Gericht und wir empfangen, was unsere Taten wert waren. Ja, das ist wirklich kaum zu glauben, Leute. Das ist nicht zu glauben. Er bekennt tatsächlich, dass er zu Recht verurteilt worden war für seine Taten und dass auch die Strafe, die er jetzt empfängt, dass die gerecht war. Das hat er hier bekannt. Er bekennt, dass das, was er in der Vergangenheit getan hat, falsch war und dass er jetzt die verdiente Strafe dafür empfing. Und ich sage dir, mein lieber Freund, wir alle, die wir hier sitzen, und ich bin der Erste, der dazugehört, wir sind kein Millimeter besser dran als dieser Verbrecher. Wir sind alle Sünder. Wir haben vielleicht keine Menschen ermordet, obwohl auch da ich ein Fragezeichen hintermache, weil Mord fängt nicht erst an, wenn jemand in der Blutlache liegt, sondern wenn du böse über einen Menschen redest und denkst, hast du in deinem Herzen schon gegen dieses Gebot, du sollst nicht töten, hast du schon verstoßen. Das sagt Gottes Wort. Leute, wir sind schuldig, wir sind nicht besser dran als dieser Verbrecher dort am Kreuz. Wir laufen alle in die gleiche Richtung wie er. Die Bibel sagt uns im Römerbrief Kapitel 3, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wir alle haben gesündigt und wir alle verdienen Gottes Strafe für die Sünde. Und diese Strafe Gottes, die Gott festgesetzt hat, die heißt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das sagt Römerbrief Kapitel 6. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und mit Tod meint die Bibel an der Stelle zumindest nicht das, was wir am Friedhof erleben. Das, was wir am Friedhof sehen, so bitter das für uns ist, aber das ist nur das Äußerliche, was wir sehen, wenn wir Abschied nehmen von jemandem und den dann in die Erde betten. Was dahinter steht, unsichtbar, heißt Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist doch der Schöpfer. Trennung von Gott. Das ist der Lohn für die Sünde. Und deswegen sage ich dir, lieber Freund, das Problem Sünde, was wir alle haben, ich, du, was wir alle haben, das muss geklärt werden, bevor du hier abtrittst. Weil wenn dieses Problem Sünde, für das die Strafe eben Trennung von Gott, von der Quelle des Lebens ist, wenn dieses Problem nicht gelöst wird, bevor du stirbst, dann ist diese Trennung von der Quelle des Lebens festgeschrieben. Für alle Ewigkeit, das ist ernst. Bitte denk drüber nach. Überleg doch mal. Na, vielleicht denkt einer, na, ich hab doch nicht so schwer gesündigt wie dieser Verbrecher. Meine guten Taten wiegen bestimmt viel mehr als die schlechten. Und Gott wird mich irgendwie schon reinlassen. Das ist eine der häufigsten Antworten, die ich höre. Wenn ich mit Leuten auf der Straße rede und frage, warum sollte Gott dich denn eigentlich in den Himmel lassen? Die meisten Leute antworten mir darauf, ja, weil ich ein anständiger Kerl bin. Und das zweifle ich ihnen auch gar nicht ab. Aber wenn ich nachfrage, was verstehst du denn unter anständigem Kerl? Da sagen die mir, ja, ich habe keine Bank überfallen, kein Auto geklaut und keinen Menschen umgebracht. Ja, und sage ich, und den Rest? Hast du den vergessen? Deine bösen Gedanken, deine Unreinheit, den Ehebruch, auch in Gedanken, hast du alles vergessen, alles ausgeblendet? Wie soll das denn gehen? Wir sind alle Sünder. Wisst ihr, ich weiß nicht genau, weil die Bibel da sehr zurückhaltend ist. Es gab eine Rebellion im Himmel. Das war, bevor der Mensch gemacht worden ist, weil Satan der Eva dann schon in der Gestalt der Schlange begegnete. Also diese Rebellion im Himmel muss davor stattgefunden haben. Und die Bibel ist sehr zurückhaltend mit den Informationen, die sie uns gibt. Wir wissen einige Eckdaten, aber nicht Details. Aber eins wissen wir. Es war eine Sünde, eine einzige Sünde, die dazu geführt hat, dass Luzifer, der später Satan genannt wurde, oder Teufel oder Beelzebul oder wie auch immer in der Bibel er genannt wird, eine einzige Sünde hat ausgereicht, um ihn und die ganze Bande von der Gegenwart Gottes aus dem Himmel zu fegen. Eine Sünde. Aber in unserem Leben sieht es anders aus. Wir kommen mit einer Sünde nicht klar. Und da brauche ich auch kein Mathematiker zu sein, wenn ich euch eine kleine Kopfrechnung vormache. Angenommen, 3 Sünden am Tag. Und wenn ich sage, du und ich, wir haben 3 Sünden am Tag, da bist du gut bedient mit. Weil ich gehe mal davon aus, dass es mehr sind. Weil die Bibel sagt zum Beispiel auch, wenn du um Gutes tun weißt und tust es nicht, das ist auch Sünde. Also mit 3 Sünden bist du gut bedient. Aber einfach mal Kopfrechnen. 3 Sünden am Tag sind in 365 Tagen im Jahr, sind etwa 1000 Sünden im Jahr. Wenn du, wie ich jetzt 67 Jahre alt bin und ich würde jetzt abscheiden, hätte ich in meinem Gepäck 67.000 Sünden. Na, welche Chance habe ich denn da reinzukommen? Wenn eine Sünde genügt hat, die ganze Bande rauszuschmeißen, welche Chance habe ich denn dabei? Und die Bibel sagt uns so klar im Propheten Habakuk 1, du Gott hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Gott ist so heilig, der kann keine einzige Sünde. Und jetzt stehst du da vor ihm und hast 67.000 Sünden im Gepäck. Du hast keine Chance. Deswegen muss dieses Paket muss weg, bevor du stirbst. Vor 50 Jahren, da war ich 17 Jahre alt, wenn man mich fragt, und das hat man mich gefragt, ja, glaubst du denn, du bist besser als ich? Dann kann ich ganz ehrlich sagen, nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin schlimmer als du. Aber, sage ich, ich bin besser dran als du. Warum? Weil ich vor 50 Jahren am Kreuz von Golgatha meinen Rucksack mit meinen Sünden abgestellt habe, weil der Herr Jesus dafür bezahlt hat. Und ich den Herrn Jesus im Glauben, im Vertrauen in mein Leben aufgenommen habe. Das ist ein bewusster Akt, die Bibel nennt das neugeboren, wiedergeboren, zu neuem Leben. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und deswegen werde ich ohne Rucksack vor der Türe stehen und der Herr wird zu mir sagen, komm rein, für dich ist bezahlt worden vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und du hast es im Glauben bewusst und willentlich angenommen. Das ist nicht kompliziert. Das verstehen Kinder. Nur je älter wir werden, je schwerer tun sich die Leute das. Aber da werden wir in dieser Woche noch öfter drüber hören, vor allen Dingen am letzten Sonntag, wenn es darum geht, welcher Glauben bringt mich eigentlich in den Himmel. Da muss ich dran denken, als wir eben die Begrüßung gehört haben von Peter, dass wir ja einfach ein falsches Verständnis haben von Glauben, was Glauben eigentlich bedeutet. Aber da will ich nicht vorgreifen. Also, der Verbrecher neben dem Herrn Jesus am Kreuz hat zugegeben, dass er schuldig ist. Und das war sein erster Schritt, um von seinen Sünden gerettet zu werden. Er gab zu, dass das Gott und das Gesetz Gottes Recht hatte und dass er Unrecht hat. Das hat er zugegeben. Das ist der erste Schritt. Dass wir zugeben, Herr, ich bin Sünder. Herr, ich brauche Vergebung. Das ist der erste Schritt, den Gott bei uns sehen möchte. Dass wir einsehen, so wie ich bin, habe ich keine Chance. Und aufhören mit diesem Aufrechnen. Ja, aber ich habe gute Dinge getan. Ein Dieb, der nur ein einziges Mal was geklaut hat, der wird doch völlig zu Recht wegen dieser einen Sünde, egal, also ich kann euch mal sagen, ja, wenn ich vor Gericht stehen würde, oder da steht einer, der hat eine Bank überfallen, 10.000 Euro geklaut, ja, und der steht jetzt vor Gericht und sagt dann, Herr Richter, der hat das letzte Wort, bevor das Urteil gesprochen wird. Dann sagt der Herr Richter, hören Sie mal zu. Und dann holt er sein Portemonnaie heraus und wühlt drin rum und legt dem Richter auf seinen Tisch, legt er eine Quittung von Brot für die Welt, wo er 100.000 Euro gespendet hat, als sein Geschäft noch gut ging. Sehen Sie, als mein Geschäft gut ging, da habe ich 100.000 Euro gespendet. Und dann ging das in der Wirtschaftskrise den Bach runter und dann Kurzschluss, ich habe die Bank versucht zu überfallen, um mich aus dem Dreck wieder rauszuholen. Aber gucken Sie mal, 10.000 habe ich geklaut und 100.000 habe ich gespendet. Können wir das nicht irgendwie verrechnen miteinander? Das hört sich lächerlich an, aber genau das machen viele Menschen. Die sagen, ja, meine Gut, die stellen sich vor, da ist so eine Balkenwaage, ja. Auf der Seite liegen die bösen Taten und die guten Taten. Und irgendwie wird es schon Gleichgewicht geben. Das kann Gott doch gar nicht machen. Weil es sind die Sünden, die uns von Gott trennen. Und egal wie viel Geld du spendest, egal wie gut du bist, egal wie viel Omas du über die Straße hilfst, das habe ich als Kind doch als Pfadfinder immer getan, gutes Werk am Tag. Und wenn ich keins erwischt habe, dann habe ich eine Oma ausgeguckt und die habe ich schnell über die Straße geführt, ob die wollte oder nicht. Egal was ich mache, ich kann doch keine Sünde ungeschehen machen. Stimmt's? Und deswegen funktioniert das nicht. Gott kann keine Sünde bei sich dulden. Deswegen brauchen wir den Herrn Jesus, der dafür bezahlt hat. Er ist am Kreuz an unserer Stelle gestorben. Er war getrennt von der Quelle des Lebens. Deswegen hören wir, wie er schreit vom Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er getrennt von der Quelle des Lebens. Für mich und auch für dich. Aber ich habe auch ein Wort für die, die jetzt hier heute Morgen im Saal sitzen, die von sich sagen, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ, ich bin ein echter Christ. Und in der Regel bei Evangelisationen sind die meisten, die vor mir sitzen, solche, die das von sich behaupten. Und ich habe keine Ursache, irgendjemand das abzusprechen. Ich kenne euch nicht und ich nehme das auch sehr ernst. Aber ich sage dir trotzdem, es muss auch in deinem Leben einen Punkt gegeben haben, an dem du Gott Recht gegeben hast mit seinem Urteil über dich und deine Sünden. Gibt es so einen Punkt? In meinem Leben gab es diesen Punkt am 17. Juni, das war der Tag der Deutschen Einheit 1964. Da hat Gott so deutlich zu meinem Herzen geredet und ich wusste, dass ich verloren bin. Und ich bin sehr dankbar, obwohl ich so eine Schiss hatte, das öffentlich zu äußern, weil der Evangelist, der da gepredigt hat und mein Herz so getroffen hat, der hat aufgerufen, komm mal nach vorne und zeig dich mal, komm mal aus deiner Anonymität raus. Ich hatte solche Angst, was die Leute alle neben mir denken. Und heute gehen so viele Menschen in die ewige Verdammnis, weil sie Angst haben vor dem Nachbarn, was der denkt. Aber wenn du vor Gott stehst und Gott fragt dich, warum du denn damals da in Ortenburg, als er gepredigt wurde, warum hast du da nicht dich bekehrt? Da steht keiner von denen, vor denen du Angst hattest, neben dir. Wenn du Gott keine Antwort geben kannst, warum du nicht gekommen bist, als Gott dich eingeladen hat. Leute, es geht hier nicht um Mitgliedschaft. Ich hoffe, das hat jeder kapiert. Also, du musst wie der Räuber am Kreuz erkannt haben, dass du dich nicht selber retten kannst. Und dann hast du Gott um Gnade und um Vergebung gebeten. Hast du das in deinem Leben schon mal getan? Bewusst und willentlich. Also meine Frau, die ist in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Die hat praktisch die Bibel und all diese Dinge schon, die hat die mit der Muttermilch schon eingenommen. Also die weiß nicht unbedingt ein Datum, an dem sie sich bekehrt. Aber die weiß, dass es in ihrer Kindheit einen Punkt gab, wo sie ganz bewusst dem Heiland ihr Leben anvertraut hat. Und das musst du wissen. Und wenn du das nicht weißt, dann mach diesen Tag heute zu diesem Tag. Und sag dem Herrn Jesus, Herr, ich bin mir unsicher, aber heute komme ich zu dir und bitte dich, vergib mir meine Schuld und meine Sünden und komm in mein Leben. Nimm du die Herrschaft in meinem Leben. Also diesem Verbrecher war aber nicht nur klar, liebe Freunde, dass er zu Recht dort am Kreuz hing. Ihm war zweitens als Sterbender auch die Last seiner Schuld, seiner Sünden bewusst. Er hat also nicht nur die Rechtmäßigkeit seiner Strafe anerkannt, sondern auch die Last der Sünde gespürt. Ihm war mit Sicherheit klar, dass er jetzt in einer total üblen Situation hängt, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein ganzes Leben wie ein Film vor ihm ablief, als er dort am Kreuz hing. Er sah nochmal all die schlimmen Dinge, die er getan hatte und für die er jetzt endlich dann letztendlich die Strafe empfing. Das lief alles vor ihm ab. Vielleicht wünschte er sich sogar, könnte ich nochmal alles von vorne anfangen? Ich habe schon so mit vielen Leuten gesprochen, die haben zu mir gesagt, ich würde alles wieder so machen, wie ich früher gemacht habe. Ja Leute, ich nicht. Da gibt es viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht mehr so machen würde. Aber jetzt war es für den Verbrecher zu spät. Und wahrscheinlich ahnte er gar nicht, dass der Mann, der jetzt neben ihm hängt, da in der Mitte, dass der irgendwann einmal gesagt hat, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das sagt der Herr Jesus, das sagt kein Verein, keine Kirche, sondern der Sohn Gottes sagt das, kommt zu dem Herrn Jesus. Und deswegen frage ich dich, Wie steht's da mit dir? Für dich ist es noch nicht zu spät, zum Herrn Jesus zu kommen. Schleppst du auch eine Last mit dir rum? Sünde und Schuld in deinem Leben? Und wenn ja, dann kann ich dich nur einladen. Schau zum Herrn Jesus. Zu ihm alleine. Er ist der Lastenträger. Die Sünden von der ganzen Welt wurden auf den Herrn Jesus gelegt, als er dort am Kreuz hing. Er, der Sünde nicht kannte, der hat deine Sünden dort getragen. Und deswegen fordere ich dich auf, ich lade dich ein, komm zu dem Herrn Jesus, bring ihm deine Schuld und Sünde, damit er sie dir vergibt. Wisst ihr, aber nur einer von den beiden Verbrechern wurde an diesem Morgen gerettet, nur einer. Während einer der beiden den Herrn Jesus als Retter und als seinen Herrn in sein Herz aufnahm, hat der andere weiter gespottet. Und er hat im Grunde genommen die Möglichkeit verworfen, auch gerettet zu werden. Ich hoffe und wünsche, das ist mein Gebet, dass keiner hier ist, der in seinem Herzen denkt, was für ein Quatsch der da erzählt. Also ich habe gar keine Sorge, dass du mich verwirfst, gar keine Sorge. Nein, den Stolz habe ich gar nicht, sondern ich habe Sorge, dass du den Herrn Jesus und sein Angebot an dich, dass du das verwirfst, weil dafür gibt es keine Entschuldigung. Und deswegen bitte ich dich, schau in dein Herz hinein und komm zu dem Herrn Jesus. Und deswegen, du darfst dir die Frage stellen, was machst du denn mit deiner Schuld? Was machst du mit deinen Sünden? Verschwiegen? Geleugnet? Oder versteckt? Manche tun sie auch kleinreden, ist gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Oder andere, ist auch sehr beliebt, die Schuld einfach anderen geben. Also wir haben da eine gewisse Fertigkeit entwickelt. Was machst du mit deiner Schuld? Der Herr Jesus lädt dich ein, bring das alles zu mir. Ich beseitige das für dich, mit dir zusammen. Wir haben gesehen, was der eine Räuber bezüglich der Last seiner Schuld und Sünden getan hat. Er schaute zum Herrn Jesus und er hoffte, dort Hilfe zu finden. Dort am Kreuz drehte er seinen Kopf und schaute zu dem Herrn Jesus rüber. Aber dieser Mann, der war nicht nur ein sterbender Mann, sondern er war auch ein Mann, der nachdachte. Der wirklich auch trotz dieser Schmerzen noch dachte. Er schaute hinüber zum Herrn Jesus und er sah dort den Sohn Gottes bluten. Er sah, wie dieser Mann in der Mitte an seiner Stelle starb und wie dieser Mann jetzt in seinem Gericht hing, also in dem Gericht dieses Räubers. Der sah neben sich einen Mann, der es eigentlich nicht verdient hatte, so zu sterben. Und vielleicht wunderte sich dieser Verbrecher, wie das überhaupt kommen konnte, dass der jetzt neben ihm hängt. Als der Verbrecher zum Herrn Jesus schaute, da sah er jemanden, der so unschuldig war wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. So wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er, Jesus, tat seinen Mund nicht auf. Na, liebe Freunde, ich sage euch, ich muss das ehrlich bekennen. Ich weiß natürlich nicht, ob er genau diese Gedanken hatte, als er nachdachte, dieser Verbrecher. Aber ganz sicherlich erkannte er, dass der Herr Jesus ein gerechter Mann war, weil das hat er dem anderen rübergerufen. Ganz sicher erkannte er auch die Liebe im Gesicht dieses Erlösers. Während nämlich die Räuber schrien und fluchten, als man sie ans Kreuz nagelte, da war dieser in der Mitte, der war einfach still. Der hat da nicht mitgemacht. Und er sah auch die Anschuldigungsschrift über dem Kopf des Herrn Jesus. Dieser ist der König der Juden. Und wie sehr hat sich dieser Verbrecher gewünscht, dass das wahr ist. Aber der Mann, der schaute nicht nur rüber zum Herrn Jesus und dachte nach, sondern er hörte auch zu, was von diesem Kreuz an Worten kam. Dieser Verbrecher hörte nämlich wunderbare Dinge an diesem Tag, die er nie für möglich gehalten hätte. Während nämlich die Menge unter dem Kreuz spottete und der andere Räuber fluchte, hörte er, wie der Herr Jesus ständig vor sich hin sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da war der Verbrecher total verblüfft, da war der so erschrocken, wie das denn sein kann. Wie kann denn der Herr Jesus für die beten, die ihn gerade ans Kreuz genagelt haben? Wie ist das möglich? Wie könnte jemand sowas machen? Der Räuber hörte auch, wie die Menschen vor dem Kreuz riefen, andere hat Jesus gerettet. Und das, wie ich es eben schon gesagt habe, war pures Evangelium. Jesus rettet. Also der Räuber hörte viel, als er diesem Retter lauschte. Und du kannst das Gleiche tun, wenn du auf die Bibel, auf das Wort Gottes hörst. Nur das Wort Gottes hat Autorität, dir etwas über den Weg zu sagen, wie du in den Himmel kommen kannst. Nur das Wort Gottes alleine. Also wir müssen nicht nur auf den Herrn Jesus schauen, sondern wir müssen auch nachdenken und wir müssen auf ihn hören und ihn dann als Herrn akzeptieren, indem wir das tun, was er uns sagt. Und ich weiß, dass der Verbrecher dazu bereit war, weil er nannte den Herrn Jesus in dem Abschnitt, den wir am Anfang gelesen haben, er nannte ihn Herr. Und das Wort Herr hat etwas mit Herrschaft zu tun. Deswegen war der Räuber nicht nur ein sterbender und nicht nur ein nachdenkender Mann, sondern er war auch ein geretteter Mann. Er wurde von seinen Sünden und von seinen Problemen befreit. Er wurde von dem Herrn Jesus am gleichen Tag mit ins Paradies genommen. In dem Bericht der Kreuzigung hatten wir gelesen, dass der Verbrecher gesprochen hat, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und daraufhin hörte er von dem Herrn Jesus die Antwort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und manche Dinge, so, die ich in der Bibel lese, die stelle ich mir so richtig bildlich vor. Ich kann mir so vorstellen, wie an diesem Tag der Herr Jesus dann ins Paradies kam, da wo die gestorbenen Heiligen des Alten Testaments, also die Gläubigen des Alten Testaments waren. Und wie dann so anderthalb Meter hinter dem Herrn Jesus ging der Verbrecher. Das war der Erste aus dem Neuen Testament, der errettet wurde. Der ging hinter ihm und wie der Herr Jesus dann dem Verbrecher, dem Mose vorstellte, den Elia, den Abraham. Was muss dieser Verbrecher in seinem Herzen gespürt haben, empfunden haben? Diese Freude, jetzt mit dem Herrn Jesus hier zusammen im Paradies zu sein. Und wahrscheinlich sah er auch all seine verstorbenen Familienmitglieder und Freunde, die gläubig waren. Und denk mal drüber nach. Gibt es in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie Menschen, die wirklich an den Herrn Jesus gläubig geworden sind? Wirst du die wiedersehen, wenn du drüben ankommst? Ich bin so dankbar. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, ich werde sie wiedersehen. Mein Vater und meine Mutter sind schon lange beim Herrn Jesus. Mein Vater war der Letzte, der sich bekehrt hat. Da war er schon 60. Das war eine große Gnade, dass er den Herrn Jesus noch finden konnte. Und ich freue mich so, wenn ich ihn wiedersehe. Weil wir hatten so ein schönes Verhältnis miteinander. Wir haben uns so geliebt. Ja, dieser Räuber war wirklich ein befreiter und geretteter Mann. Und jetzt möchte ich zum Schluss einfach noch einmal zusammenfassen und zeigen, was den Verbrecher, der dort am Kreuz hingerichtet wurde, letztendlich gerettet hat. Erstens stellen wir fest, dass der Mann das Evangelium hörte. Ja, er hörte, wie die Menge unter dem Kreuz rief, andere hat er gerettet. Da ist jemand, der rettet Menschen. Ja, ich weiß, was manche von euch vielleicht denken. Ja? Die Leute, die das gerufen haben, die haben das nicht geglaubt. Aber der Verbrecher hat es geglaubt. Das ist das Entscheidende. Es gibt viele Leute, die lesen aus der Bibel vor und glauben selber nicht dran, was sie da lesen. Das Entscheidende ist, was du damit machst. Die Botschaft, Jesus rettet Menschen, glaubst du das? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich glaube das, dann frage ich dich, warum gehst du nicht hin zu ihm und übergibst ihm dein Leben und sagst, Herr Jesus, du sollst die Herrschaft haben in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld und führe du mich weiter durch mein Leben. Zweitens bekannte er, dass er schuldig ist und dass er die Strafe verdient, die er jetzt empfing. Er schrie zu dem anderen Verbrecher hinüber, auch du fürchtest Gott nicht, der du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Gib vor Gott zu, dass du schuldig bist und bitte ihn um Vergebung. Und drittens bekannte der Verbrecher, dass der Herr Jesus Herr und König ist. Wir haben gelesen, wie er zu dem Herrn Jesus sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher erkannte, dass der Herr Jesus Herr ist, dass er König eines Reiches ist, obwohl er im Sterben lag. Und deswegen sage ich, diese drei Dinge haben mit der Errettung dieses Verbrechers zu tun. Diese drei Dinge. Er hörte das Evangelium, er stimmte mit dem überein, indem er bekannte, ein Sünder zu sein, und dann bekannte er mit seinem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und daraufhin erhielt er von dem Herrn Jesus persönlich diese unglaubliche Gewissheit, wie der Herr zu ihm sagte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann noch einmal zu dir, mein lieber Freund. Ist dir schon bewusst geworden, dass du wirklich ein Sünder bist, der sich auf dem Weg in die ewige Gottesferne, auf dem Weg in die Hölle befindet? Ich muss darüber reden. Ich schäme mich nicht, über die Hölle zu reden, weil die Bibel darüber sehr deutlich redet. Ist dir das schon bewusst? Hast du jemals für deine Sünden Reue gezeigt und Buße getan? Aber da muss ich sagen, wie ich Buße gelernt habe in Österreich. Ich habe Buße gelernt, dass Buße etwas mit Büßen zu tun hat. Und ich weiß noch, als ich 6, 7 Jahre alt war, da lebten wir schon in Düsseldorf mit der Familie. Und mein Papa hat uns 20 Pfennig gegeben, damit wir mal ins Kino gehen, damit die Mama, die immer krank war, die wog nur 45 Kilo, damit die mal Ruhe hat vor den Jungs. Und da sind wir ins Kino gegangen und dann 12 Uhr mittags, Gary Cooper, viele Tote, Blut und so weiter. Und ich wusste mit meiner kleinen Seele, wenn ich aus dem Kino kam, das war nicht gut für meine Seele. Und das wollte ich wieder gut machen. Dann habe ich meine Schuhe ausgezogen, habe Kieselsteine in meine Schuhe reingeschmissen, habe die Schuhe wieder angezogen und bin auf den Kieselsteinen nach Hause gelaufen, weil ich einfach büßen wollte für das, was ich Falsches gemacht habe. Das war mein Verständnis von Buße. Das hat mit der Bibel gar nichts zu tun. Buße in der Bibel hat nichts mit Büßen zu tun, sondern Buße hat etwas zu tun mit Umkehren. Das fängt im Kopf an und setzt sich im Herz fort. Ich erkenne, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ich vertraue irgendeiner Religion oder irgendeinem Menschen und ich kehre jetzt um und vertraue mich dem Herrn Jesus alleine an und sage, Herr Jesus, dir will ich alleine folgen, weil du mich in den Himmel bringst. Das ist die Buße. Und deswegen frage ich dich, hast du für deine Sünden schon mal gelitten in deinem Herzen? Hat es dir leid getan und hast du gesagt, Herr Jesus, ich will da umkehren, ich will weg davon? Bist du von deinem alten Weg umgekehrt und hast dem Herrn Jesus deine Sünden bekannt und ihn um Vergebung gebeten? Die Bibel sagt im Sprüche durch den Salomo, wer seine Sünden leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und ich brauche keine Menschen, um Menschen meine Sünden zu bekennen. Ich gehe zu dem, der dafür bezahlt hat. Das ist der Heiland. Der Herr Jesus, der vergibt mir meine Sünden. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, der Herr Jesus, treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und der Räuber hat das getan und er wurde gerettet. Der wurde weder getauft, noch ging er zur Konfirmation oder irgendwo anders hin, um errettet zu werden. Er tat auch keine guten Werke, um gerettet zu werden. Er wurde alleine aus Gnade. Und Gnade heißt unverdientes Geschenk. Er wurde mittels seines Glaubens, seines Vertrauens gerettet. Es war ein Geschenk Gottes und kein Ergebnis eigener Anstrengung oder Leistung. Damit niemand, darauf hat Gott geachtet, damit niemand Grund hat, sich auf sein anständiges Leben oder auf sonst irgendetwas etwas einzubilden. Alles, was du tun kannst, um errettet zu werden, ist, nein, kein Mitglied werden, sondern dem Herrn Jesus dein Leben anzuvertrauen, deine Sünden ihm zu bekennen und den Herrn Jesus als deinen Erlöser in dein Leben einzuladen. Und dazu brauchen wir das Kreuz. Seht mal, da hat ein kleiner Knirps sich in einer großen Stadt verlaufen und dann kommt ein Polizist und er redet mit dem Jungen und versucht rauszufinden, wo der Junge denn herkommt. Und der Polizist fragt, kennst du das Postgebäude? Da sagt der Junge, nein, das kenne ich nicht. Ja, aber kennst du denn die Schule, die große rote Backsteinschule? Nein, die kenne ich auch nicht. Ja, kennst du denn die große Brücke, die über unseren Fluss führt? Nein, die kenne ich auch nicht. Aber du kennst doch bestimmt diese Kirche mit dem großen Kreuz, die im Garten steht. Und dann sagte der Junge, ja, die kenne ich. Bring mich zu dem Kreuz. Bring mich zu dem Kreuz und dann finde ich den Weg nach Hause. Und das ist genau das, was ich euch sagen will. Wenn wir am Kreuz angekommen sind, wo der Herr Jesus bezahlt hat, von da aus finden wir den Weg nach Hause, weil der Herr Jesus uns diesen Weg gebahnt hat. Am Kreuz, an dem der Herr Jesus hing, dort beginnt auch dein Weg nach Hause in den Himmel. Und deswegen, wenn du das möchtest, dann kannst du das dem Herrn Jesus einfach sagen. Und wenn du nicht genau weißt, wie man betet, dann würde ich vorschlagen, nimm einfach das Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen, und mach dieses Lied einfach zu deinem Gebet. Das ist ein so schöner Text. Wenn es dein Herzenswunsch ist, könntest du zu dem Herrn Jesus genau das sagen, was in dem Lied gesungen wird. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit jetzt zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Und wenn du nicht singen kannst, dann kannst du auch ruhig brummen. Und wenn du nicht brummen kannst, dann kannst du es einfach in deinem Herzen lesen, wenn es dein Wunsch ist, dass du jetzt zum Herrn Jesus zum Kreuz kommen möchtest, dass er dir deine Schuld, deine Sünden vergibt und neues Leben schenkt. Und ich meine, wir sollten alle aufstehen, wenn wir diese Verse singen, und danach will ich mit uns beten. Bitte sehr.